Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 58. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Merry Christmas und schöne Feiertage an alle, die uns gerade zuhören. Die Weihnachtszeit ist für viele eine ganz besondere Zeit. Mit traditionsreichem Essen, festlichen Familienfeiern und natürlich den vielen kleinen und großen Ritualen, die diese Zeit so einzigartig machen. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen sicherlich in den vergangenen Tagen die berühmte Weihnachtsgans, Fondue oder Raclette auf dem Tisch stand. Auch Würstchen mit Kartoffelsalat sind ein Klassiker und immer beliebt. Aber heute wollen wir eigentlich gar nicht darüber sprechen, was wir essen, sondern vielmehr darüber, was wir trinken. Denn eins spielt bei vielen Feierlichkeiten eine große Rolle: Alkohol. Sei es das Glas Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, der Champagner zum Anstoßen oder der traditionelle Eierlikör am Heiligabend. Aber wie wirkt sich der Konsum von Alkohol eigentlich auf unseren Körper aus? Und was passiert mit unserer Gesundheit, wenn wir uns in der festlichen Saison den ein oder anderen Drink gönnen? In dieser Folge schauen wir uns an, wie Alkohol auf uns wirkt, welche langfristigen Auswirkungen er haben kann und wie wir auch während der Feiertage bewusst und gesund mit Alkohol umgehen können. Wir möchten euch ganz sicher nicht den Spaß verderben, sondern vielmehr aufzeigen, was wir tun können, um den Genuss ohne Reue zu erleben. Also macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in das Thema eintauchen. Es wird informativ und vielleicht auch ein wenig überraschend. Und natürlich habe ich wie immer einen besonderen Experten an meiner Seite.
Experte der Woche.
Mein Gast heute ist Bas Kaast. Bas Kaast ist Wissenschaftsjournalist und hat für mehrere renommierte Publikationen wie Geo, Nature und den Tagesspiegel geschrieben. Seine Arbeit ist geprägt von einem starken Interesse an Themen rund um Wissenschaft, Gesundheit und Ernährung, welche sich auch in seinen Büchern widerspiegelt. Er ist dafür bekannt, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in einer Weise zu vermitteln, die für ein breites Publikum verständlich und umsetzbar sind. Sein Ansatz zielt darauf ab, Mythen und Fehlinformationen im Bereich der körperlichen und mentalen Gesundheit, Ernährung und Fitness zu entkräften und fundierte, wissenschaftlich gestützte Informationen zu liefern. Er war letztes Jahr schon einmal in meinem Podcast zu Gast und wir haben uns angefreundet. Ich freue mich also sehr, dass er heute wieder da ist. Nicht nur, weil man an Weihnachten ja bekanntlich Zeit mit Freunden und der Familie verbringt, auch weil er sein neues Buch mitgebracht hat. Bas, sehr schön, dass wir uns wiedersehen. Ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Und heute wollen wir über dein neuestes Buch sprechen, was heißt »Warum ich keinen Alkohol mehr trinke – Eine Entscheidungshilfe auf Basis neuester wissenschaftlicher Studien«. Was war der Auslöser dafür?
Ja, Hadi, geht mir genauso. Also schön, dich auch wiederzusehen. Freut mich, dass wir uns jetzt doch so regelmäßig wiedersehen. Und ich glaube, wir haben so viele gemeinsame Interessen. Es macht immer wieder Spaß, von dir zu hören, wenn du ein neues Supplement ausprobierst und wie die Wirkung ist und so weiter. Weil ich genau in derselben Situation bin. Und es ist insofern eine große Freude und auch Ehre, dass ich wieder bei dir im Podcast sein darf. Ja, das neue Buch, was der Anlass war, das jetzt die Frage? Ich habe schon wieder die Frage.
Ja, genau. Was hat dich dazu getrieben, ein Buch über Alkohol oder quasi Aufgabe des Alkohols zu sprechen?
Ja, ich glaube, der größte Antrieb jetzt für das neue Buch, das auf einem YouTube-Video wiederum beruht, in längerem von gut einer Stunde oder fast anderthalb Stunden zum Thema Alkohol, war, dass die Einschätzung hier, was die Forschung betrifft, so der gesamte Tenor in der Forschung, sehr viel kritischer geworden ist. Und ich im Ernährungskompass, der ja 2018 erschienen ist, noch so dieses gesunde Gläschen Rotwein, gesunde Gläschen Wein insbesondere, aber generell so einen moderaten Alkoholkonsum durchaus empfohlen hatte. Und dass sich eben diese Einschätzung und diese Empfehlung auch von offizieller Seite eben in den letzten Jahren immer mehr und immer drastischer auch verändert hat. Und es erschien mir und erscheint mir einfach wichtig, darauf hinzuweisen, dass sich die Situation, dass sich die Befunde geändert haben, die Erkenntnisse geändert haben. Ja, und dass dieser Mythos, sage ich jetzt mal, vom gesunden Gläschen Rotwein oder Wein am Abend, eben immer mehr sich als Mythos herausstellt.
Was hat dich denn bewogen, jetzt auf Alkohol zu verzichten? Also Tatsache, dass es keine gesunde Dosis gibt oder was? Ich meine, du kommst ja aus einer Weinregion, daher stellt sich natürlich die Frage.
Ja, also genau, ich bin ja in der Pfalz geboren, in Landau, und mein Urgroßvater war tatsächlich ein Weinbauer. Und ich bin zwar in Holland aufgewachsen, aber wir sind, meine Oma lebte in Landau und wir sind im Herbst immer zu den, oder nicht immer, sehr häufig zu den Weinfesten gegangen. Und Wein war für mich immer etwas Positives. Eigentlich immer noch. Also es ist durchaus ambivalent, meine Haltung zum Thema Alkohol. Ich habe immer gerne getrunken. Ich habe nie so richtig über die Stränge geschlagen. Ich habe das auch von meinem Elternhaus mitbekommen, dass Wein zum guten Leben dazugehört oder auch ein Bier. Also meine Mutter lebt in München und trank zumindest bis jetzt. Also sie hat sich auch von meinen Empfehlungen inspirieren lassen. Sie trank bisher immer so ihr Weißbier, ein Weißbier am Abend. Und das heißt, meine Eltern haben nie über die Stränge geschlagen, ich nicht. Aber Alkohol in so moderatem Maße war immer etwas Positives und gehörte zum guten Leben dazu. Und so habe ich auch immer getrunken. Und der Grund jetzt aufzuhören, ganz aufzuhören, ist erstens mal lag es an den Daten, also wirklich die neuen Forschungsbefunde. Und da hätte ich zwar auch so ganz leicht weiter trinken können, angesichts dieser Daten, aber für mich ist es dann einfach einfacher, dann nicht jeden Abend zu fragen, darf ich jetzt was trinken, wie viel habe ich diese Woche schon getrunken und es dann ganz sein zu lassen. Und hinzu kam auch ein bisschen, also wie gesagt, ich habe das von meinen Eltern ja mitbekommen, dieses positive Bild vom Wein, Wein gehört zum Abendessen dazu oder ein Glas Bier auch. Und ich habe ja 3 kleine Kinder von 5, 7 und 11. Und ich hatte das Gefühl, ja, jetzt, wo ich weiß, dass dieses gesunde Gläschen Wein oder Alkohol am Abend, dass sich das immer mehr als Mythos herausstellt, finde ich es nicht mehr so verantwortlich, meinen Kindern gegenüber überhaupt noch zu trinken und ihnen sozusagen zu demonstrieren, dass es okay ist. Und für mich war es dann einfach zu sagen, okay, ich trinke jetzt gar nicht mehr. Mhm. Und ja.
Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist Alkohol eigentlich?
Alkohol ist, also im wissenschaftlichen Sinne sagt man ja, also bezeichnet man das Molekül Alkohol ja auch als Ethanol und ist ein ziemlich kleines Molekül, das bei der Gärung von Zucker entsteht. Und Zucker ist ja schon das ist nicht so ein Riesenmolekül, Glucose. Und bei der Gärung entstehen genau 2 Ethanol- oder Alkoholmoleküle. Also wenn du jetzt irgendwie Wein vergären lässt oder verdauen lässt von Hefezellen, entstehen hier 2 Ethanolmoleküle. Und ja, die bewirken in unserem Körper sehr viele unterschiedliche Wirkungen, im Grunde im gesamten Körper. Also natürlich in erster Linie, was sind diese Wirkungen interessant, was das Gehirn betrifft. Und da gehe ich in dem Buch auch ausführlicher drauf ein, weil das letztlich natürlich der Grund ist, weshalb wir trinken, weil die Wirkung so angenehm ist.
Lass uns mal genau bei diesem Thema bleiben, wie die Wirkung des Alkohols auf uns genau ist. Und vor allem, also es spielt ja alles im Gehirn ab. Später wird der Alkohol in der Leber verstoffwechselt. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Wo es, also im extremen Fall gibt es dann die alkoholische Fettleber mit hin zur Leberzirrhose, also dass die Leber auch ihre Funktionen aufgibt, das ist ein schlimmer Zustand. Aber lass uns mit den angenehmen Dingen anfangen. ich bekenne mich ja als Weintrinker überall, also ob im Buch oder im Podcast. Ja. Bei mir hört der Spaß auf, wenn es an den Wein geht. Genau aus dem Grund, aber lass uns mal über die Wirkung sprechen.
Ja, also genau, also wie du schon beschrieben hast, also nur ganz kurz, also der Alkohol muss schon an der Leber vorbei, deshalb ist das, was du ansprichst, auch allgemein bekannt, nicht, dass insbesondere bei starkem Alkoholkonsum die Leber schnell verfettet, bei langfristigem Konsum, auch wenn man gar nicht so viel trinkt, sieht man zumindest so eine gewisse Form von Verfettung und das liegt daran, dass dieser Alkohol muss ja von unserem Verdauungsrohr aufgesammelt werden und unser Verdauungsrohr, also vom Magen über den Darm, ist ja umgeben von Gefäßen und diese Gefäße landen in einem Hauptgefäß namens Pfortader, die erstmal zur Leber geht, zur Leber geführt wird. Dies nennt man ja in der Medizin auch gerne First Pass oder First Pass Effekt, der sich dann einstellen kann, insbesondere wenn du Medikamente nimmst, oral, also du schluckst eine Pille Und der Wirkstoff wird erstmal zur Leber geführt und bleibt dort unter Umständen hängen und kommt gar nicht bei dem Organ an, wo er seine Wirkung entfalten soll. Und das nennt man First-Pass-Effekt. Und das ist beim Alkohol im gewissen Grad auch der Fall. Aber die Leberzellen und die Enzyme in den Leberzellen schaffen es gar nicht, die gesamte Menge abzubauen. Und so geht so ein Teil vom Alkohol weiter, also nach dieser Leberpassage, und gelangt auch ins Gehirn. Und da ich, wie ich eben beschrieben habe, diese Alkoholmoleküle, diese Ethanolmoleküle sehr, sehr klein sind, können sie sehr leicht durch die Blut-Gehirn-Schranke, also das Blut ist ja durch so einen Maschendrahtzaun, wenn man so will, geschützt vor insbesondere größeren und potenziell toxischen Substanzen. Das kleine Alkoholmolekül geht da sehr leicht durch und kann dann an den Nervenzellen jede Menge Botenstoffsysteme beeinflussen. Und das erste System, das beeinflusst wird bei schon einem Drink, den man nimmt, also wir nippen an diesem Glas Wein, und schon hat man binnen Minuten einen Effekt auf ein System namens GABA, also Gamma-Buttersäure. Und das ist funktioniert im Grunde wie eine Art Bremse im Gehirn. Also man könnte medizinisch sagen, es sediert das Gehirn. Und tatsächlich gibt es Narkosemittel, die auch auf die GABA-Andockstellen im Gehirn wirken. Wie zum Beispiel Propofol, das ich vor einigen Jahren bei einer Darmspiegelung bekommen habe. Und ich meine, das einen binnen Sekunden in einen bewusstlosen Zustand versetzt. Und Alkohol wirkt also vom Mechanismus her, nicht von der Effektstärke her, aber vom grundsätzlichen Mechanismus her ähnlich, indem es eben so eine Art von Narkose-Light verpasst. Und dieser leicht sedierende Effekt hat natürlich etwas enorm Entspannendes. Und das ist der Hauptgrund, weshalb wir insbesondere auch nach so einem stressigen Arbeitstag, und dazu gehört ja auch ich immer, einfach so nach einem Glas Wein oder Bier greifen, weil sich einfach fast instantan so eine gewisse Entspannung einstellt. Auch was die Muskulatur betrifft. Also nicht nur psychisch, sondern auch von der Muskulatur her eine Entspannung. Also ich bin oft auch von der Arbeit so körperlich wirklich muskulär angespannt. Und ja, das kann dann natürlich auch so weit gehen, dass du irgendwann, dass die Muskulatur sich derart entspannt, dass du anfängst zu lallen. Aber das ist dann erst nach weiteren Gläsern, ne, wenn die Sedierung stärker wird. Aber das ist so dieser erste Effekt auf das Gehirn. Aber es gibt noch sehr viele weitere Effekte, die da eine Rolle spielen.
Ja, ich kann das bestätigen. Es ist absolut richtig, was du sagst. Und wenn wir uns jetzt das Gegenteil anschauen, und du schreibst in dem Buch wirklich einen wahren Spruch, dass Alkohol ist unserer Gesellschaft die einzige Droge, für die du dich rechtfertigen musst, wenn du sie nicht nimmst. Ich frage mich, warum ist das so?
Ja, das, denke ich, liegt in erster Linie daran, dass der Alkohol in unserer Kultur so tief verankert ist. Wir trinken seit Jahrtausenden Alkohol. Also die alten Griechen, Dionysos, die alten Römer. Es ist einfach in unserer Kultur. Im Mittelalter war Alkohol sogar bevorzugt natürlich, weil das Wasser kontaminiert war, verseucht war, und dann trank man lieber Bier und Wein. Man muss allerdings sagen, der Wein und das Bier damals waren nicht so stark alkoholisch. Also sie hatten vielleicht 2%, Bier hatte 2% oder so, vielleicht hatte Wein 5% Alkohol. Heute ja viel mehr ist das Doppelte. Und so trank man lieber eben Alkohol, was eben nicht verunreinigt war. Was eigentlich schon ein interessanter Aspekt ist, nicht? Weil das zeigt uns, dass Alkohol Bakterien tötet. Und stellt sich heraus, es tötet teils auch Bakterien in unserem Darm. Und das sind ja sehr viele günstige Bakterien. Darmbakterien, also der Darm ist ja, es sind ja Milliarden und Milliarden von Bakterien, die sogar 1 bis 2 Kilogramm deines eigenen Körpergewichts ausmachen. Also es ist schon eine Menge, so eine Art von Alien, der da in unserem Darm lebt. Und die Balance dieser Darmflora kann eben auch durch Alkohol, durch die Tötung von Bakterien durcheinandergebracht werden. Und ja, also in unserer Gesellschaft ist das abgesegnet, wenn man so will. Wir feiern Feste damit. Das Weinfest habe ich ja schon gesagt, aber das Oktoberfest ist natürlich auch klar. Also Bier und Wein gehören zum Leben dazu. Und das ist allgegenwärtig. Wir haben uns vollkommen daran gewöhnt. Und das ist, muss ich sagen, was am meisten auffällt, sobald du nicht mehr trinkst. Also wenn du einfach schon einen Supermarkt, den Edeka bei mir um die Ecke betrittst, der relativ groß ist hier in Berlin, Zehlendorf, wo ich wohne, riesiger Edeka, der aber im Grunde einen ganzen Raum voller Weinflaschen, einfach nur Regale voller Weinflaschen, mal ganz abgesehen von den Bierkisten, ganz zu schweigen davon. Das ist schon merkwürdig, wenn du gar nicht mehr trinkst und den Supermarkt betrittst und merkst, ja, wie allgegenwärtig der Verkauf von Wein ist, der Konsum von Wein ist. Wenn du eine Fernsehserie guckst oder einen Film, also sagen wir James Bond oder so, was da weggetrunken wird, das ist unglaublich.
Whisky Martini.
Es ist also... Bitte? Genau,
Wodka Martini, kein Whisky. Wodka Martini.
Genau, gerührt und nicht geschüttelt. Aber auch Cocktails und alles wird da weggeschüttet, wie als wäre es gar nichts. Ja. Und das verbreitet sich ja auch so ein Bild von Männlichkeit, ne? Trinkfest sein. Also bei der James Bond funktioniert ja noch prima, nachdem er all diese Cocktails getrunken hat. Und ja, es signalisiert uns diese Allgegenwärtigkeit von Alkohol, dass Alkohol etwas Normales ist und könnte einen glatt vergessen lassen, dass es sich am Ende um eine Droge handelt.
Ja, und ein Zellgift.
Und ein Zellgift, genau, das könnte. Aber eben dann kam noch hinzu, dass ja im Grunde es eine Art von Absegnung der Forschung gab, nach dem Motto, ja, ein Gläschen ist ja auch gar nicht so schlecht. Nein. Jahrelang galt ja von sehr vielen Forschern und bestätigt von Hunderten, buchstäblich Hunderten von Beobachtungsstudien, ein Gläschen am Abend, bis zu zwei für Männer, ein Glas für Frauen, zwei bis zu zwei maximal für Männer, können sogar mit einem herzschonenden Effekt einhergehen. Also du hast weniger Herzinfarkte etc. Und da ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch Todesursache Nummer eins sind, galt also so ein moderater Konsum sogar als gesundheitsfördernd. Mehr noch, es gab sogar so scherzhaft in Papern, sogar in wissenschaftlichen Papern, und auch ich habe diesen Scherz im Ernährungskompass in der ursprünglichen Fassung übernommen, dass eben komplette Abstinenz sogar ein Gesundheitsrisiko darstellt. In diesem rein statistischen Sinne stimmte das sogar. Ja. Und das muss man sagen, dieser Tenor, weil restlos geklärt ist die Frage immer noch nicht, sollte man ehrlicherweise sagen. Aber der Tenor in der Forschung hat sich hier drastisch verändert.
Wir haben ja jetzt über moderaten Konsum gesprochen. Ich glaube, das trifft einen überwiegenden Teil der Bevölkerung. Diese 1 bis 2 Gläser am Abend. Oder Amerikaner sagen ja auch nicht mehr als 5 oder 7 Drinks die Woche. Ich glaube, das berührt die meisten, aber es gibt ja auch die Schattenseiten des Alkohols im Sinne des Überkonsums. Lass uns darüber mal reden. Also wie kann es im Extrembeispiel aussehen?
Ja, aber Hadi, ich würde sogar, bevor wir dazu kommen, sagen, dass das total Bemerkenswerte für mich der letzten Jahre war, dass eben schon dieser moderate Konsum mit beträchtlichen Risiken einhergeht. Also ich nehme vielleicht mal ein Beispiel, was auch für mich wirklich relativ neu war. Eine ziemlich große Studie an mehr als 35.000 Testpersonen. Das war eine britische Studie, die gezeigt hat, dass schon ab einem Drink täglich das war eine reine Beobachtungsstudie, aber du mit einer gewissen Hirnschrumpfung rechnen musst. Und wenn du jetzt nur ein bisschen mehr weitergehst, 1 bis 2 Drinks täglich, da sieht man schon eine Schrumpfung zum Beispiel des Hippocampus. Und der Hippocampus ist eine sehr, sehr wichtige und interessante Struktur im Gehirn, die so sehr zentral liegt und wie so ein Seepferdchen aussieht. Also es gibt ihn in der linken und in der rechten Hirnhälfte. Also es gibt ihn zweifach. sieht wie ein Seepferdchen aus, deshalb auch das Wort Hippocampus. Hippo steht für Pferd und man sieht eben hier eine Schrumpfung. Und was daran so relevant ist, ist, dass der Hippocampus die zentrale Struktur im Gehirn ist für das Gedächtnis. Und interessanterweise sieht man zum Beispiel bei der Alzheimer-Krankheit, es ist nicht so, dass bei der Alzheimer-Erkrankung sozusagen das Gehirn sozusagen flächendeckend schrumpft oder zerstört wird. Nein, du siehst gewisse Areale, worin diese Zerstörung des Gehirns und die Atrophie des Gehirns seinen Anfang nimmt. Und zu diesen Arealen gehört maßgeblich auch der Hippocampus. Und das heißt, wir müssen, wenn man das so ein bisschen frei auslegt, damit rechnen, dass auch bei einem schon moderaten Konsum so etwas wie das Demenzrisiko steigen könnte. Hinzu kommt ein Thema, das dich ja auch sehr beschäftigt, der Schlaf. Mhm. Also jeder weiß, und du kannst vielleicht darüber auch noch was Genaueres sagen, weil du deinen Schlaf ja sehr genau nachvollziehst, aber sehr viele wissen es aus eigener Erfahrung, dass wir trinken ja meist abends, nicht? Und dass schon, wenn du auch nur mehr als ein Glas abends trinkst, deine Schlafarchitektur zerstört wird.
Ja, absolut. Und also, nur ganz kurz dazu, ein Glas merke ich nicht im Schlaf, aber so, ab dem zweiten Glas ist mein Schlaf definitiv und signifikant beeinträchtigt. Und die Schlafqualität nimmt ab. Die Schlafdauer auch, weil ich schlafe unruhiger und meine Erholung sinkt auch drastisch.
Ja, und das berichten auch viele subjektiv, auch Leute, die das nicht mit Whoop oder einer anderen App tracken. Und ein interessanter Aspekt dabei in dem Zusammenhang mit Demenz ist noch, dass wir wissen inzwischen, dass gerade so im Schlaf ein System, das glymphatische System, aktiviert wird, wobei also Giftstoffe im Gehirn, toxische Stoffe, wie zum Beispiel Beta-Amyloid, das sich ansammelt und das maßgeblich zur Alzheimer-Erkrankung beitragen kann, dass dieses regelrecht auch im Schlaf aus dem Gehirn rausgespült werden kann, diese toxischen Stoffe. Das heißt also, dass nachts also so eine Art Kläranlage in unserem Gehirn aktiviert wird. Ja, und wenn du natürlich deinen Schlaf störst mit Alkohol, hast du also eventuell nicht nur einen direkten Weg über den Alkohol, die zum Beispiel den Hippocampus oder Zellen des Hippocampus zerstören könnte, sondern auch einen indirekten Weg, in dem Alkohol deinen Schlaf stört. Und dann sind natürlich viele Sachen betroffen. Nicht nur, dass dein Demenzrisiko steigt, sondern auch deine Stimmung und alle Folgekonsequenzen von schlechtem Schlaf. Damit muss man dann rechnen, wenn man eben schon ziemlich moderat trinkt. Das ist eben schon der Punkt. So, und jetzt, wenn du natürlich noch weitergehst, dann kommen wir in einen Bereich, der auch schon sich zeigt bei moderatem Konsum, ist nämlich das erhöhte Krebsrisiko. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Aspekt der Krebs, der in den vergangenen Jahren auch stark in den Vordergrund geraten ist, der Forscher. Nicht, weil man es nicht vor Jahrzehnten schon wusste. Viele Ärzte wussten das sehr genau. Aber das, denke ich, hängt auch sehr damit zusammen, dass eben es diesen Effekt gab, dass man sah, aber das Herz-Kreislauf-Risiko wird geschont und Herz-Kreislauf-Risiko sind immer noch Todesursache Nummer eins. So kann man insgesamt sagen, dass insgesamt vielleicht das Krebsrisiko zwar etwas steigt, aber wenn du dein Herz schonst, ist es vielleicht mit Blick auf dein Gesamtleben doch günstig, ein bisschen zu trinken. Jetzt, wo dieser herzschonende Effekt mehr und mehr so in den Hintergrund rückt oder vielleicht ganz wegfällt, wie gesagt, das ist umstritten, rückt das erhöhte Krebsrisiko mehr und mehr in den Vordergrund. Und da kann man sagen, es gibt erstens mal keine Untergrenze. Also wir können auch noch über die Mechanismen sprechen, aber man sieht im gesamten Verdauungsrohr, angefangen mit den Lippen sogar, wenn du trinkst, ein erhöhtes Krebsrisiko. Also Lippen, Mund, der ganze Rachenbereich, Schluckdarm, Magen, Magen wohl etwas weniger, aber dann besonders auch wieder Dickdarmkrebs. Und dann bei Frauen kommt dann noch etwas hinzu extra, was eben nicht das Verdauungsrohr betrifft, nämlich Brustkrebs, das Brustkrebsrisiko, das auch erhöht ist. Und hier sieht man, wie gesagt, es gibt keine sichere Untergrenze, aber man kann schon sagen, dass wenn ich jetzt 2-3 Drinks oder so die Woche, 2-3 Gläser die Woche, ja, trinke, dass man es ist ähnlich wie bei Zigaretten. Sind 2-3 Zigaretten schädlich? Erhöhen sie das Krebsrisiko? Wahrscheinlich, aber kaum messbar. Ja, also es ist wahrscheinlich nicht besonders gesund, aber es ist kaum messbar. So. Aber wenn du jetzt die Dosis auch nur ein bisschen steigerst, dann steigert auch das Risiko exponentiell. Also man hat konkret Daten, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt kommen wir auf einen kräftigeren Konsum, ein halber Liter Wein am Tag oder etwas mehr als eine Maß Bier und du hast ein erhöhtes Darmkrebsrisiko in der Größenordnung von 400 oder noch mehr Prozent. Also
das ist immens.
Und ja, das ist schon immens. Und man muss dann, weil das sind immer so auch so Sachen, okay, man kann Leute auch sehr erschrecken, wenn du so mit Prozentzahlen um dich schmeißt, nicht? Aber wenn die Basisrate der Krankheit hoch ist, wenn Darmkrebs sowieso häufig vorkommt oder Brustkrebs sowieso relativ häufig vorkommt bei Frauen und du erhöhst dieses Risiko dann noch, dann ist es wirklich auch relevant im echten Leben.
Ja. Hast du Unterschiede gesehen in deinen Recherchen bei der Konzentration? Also sprich, wenn du Spirituosen zu dir nimmst anstelle von Wein oder Bier, die ja höherprozentigen Alkoholgehalt haben, also quasi aus der Logik heraus, dass der Alkohol ja ein Zellgift ist, und je höher die Konzentration, desto schädlicher?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Oft heißt es ja so ein bisschen, Alkohol ist Alkohol, ne? Es ist ein bisschen egal, was man trinkt. Aber vielleicht der Wein hat einen vorteilhaften Effekt. Vielleicht ein Wort zu dem Wein. Also hier wird immer noch spekuliert, sind es die Polyphenole, die da drin stecken, heilsame Pflanzenstoffe, die insbesondere so in der Schale der Traube stecken, insbesondere die angebliche Anti-Aging-Substanz Resveratrol. Darüber könnten wir ausführlicher reden, weil ich ja auch jetzt für mein neues Supplement-Buch Resveratrol ausführlicher recherchiert habe. Du hast ja mal Resveratrol auch genommen und das auch wieder weg sein lassen. Ja. Aber wenn man es ganz kurz zusammenfasst, kann man sagen, also der Tenor der Forschung ist heute, selbst wenn es diese Pflanzenstoffe im Wein gibt, die gibt es, auch Resveratrol, können sie wahrscheinlich nicht den schädlichen Effekt von Alkohol wettmachen. Und der vorteilhafte Weineffekt, weil du siehst schon, dass Weintrinker besonders gesunde Zeitgenossen oft sind, hat wohl eher damit zu tun, lässt sich besser erklären damit, dass Leute, die Weinliebhaber sind, oft zu den eher gebildeteren Leuten gehören, aus höheren sozialen Schichten, die sich generell mehr um ihre Gesundheit kümmern. Also es gibt sogar Studien, die zeigen, also damit mache ich mich jetzt unbeliebt, aber es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Weintrinker einen höheren IQ haben, im Schnitt jedenfalls als Bier- und Schnapstrinker.
Das beruhigt mich sehr.
Und jetzt aber, ja genau, bei dir ist er natürlich besonders hoch. Beim Schnaps ist interessant, dass eine Sache, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Alkohol, das Krebsrisiko von Alkohol kommt nicht mal so sehr vom Alkohol selber. In erster Linie, das Giftigste am Alkohol ist im Großen und Ganzen das erste Abbauprodukt von Alkohol. Und das nennt sich Acetaldehyd. Also Alkohol, sobald er auch nur in deinen Mund gerät, du nippst also an deinem Wein oder Schnaps oder Cocktail oder trinkst dein Bier und schon im Mund wird im Grunde Alkohol sowie auch Kohlenhydrate letztlich, werden schon im Mund von Enzymen abgebaut. Im Grunde, weil Alkohol auch Energie liefert und der Körper will letztlich an diese kostbare Energie rankommen, kann man sich sehr gut im Hintergrund vor der Evolution vorstellen, wo schon gärende Früchte vielleicht auch nur minimale Mengen von Ethanol, Alkohol enthalten haben. Und jene Organismen, die die Fähigkeit hatten, diese Energie zu nutzen, hatten einen bestimmten Überlebensvorteil in einer Zeit, als es wirklich auf jede Kalorie ankam. Und man sieht da eben auch, viele Tiere haben die Fähigkeit, Alkohol abzubauen. Aber das Problem ist jetzt, in den ersten Abbauschritt entsteht eben noch nicht jenes Molekül, das wir als Energieressource nutzen können, sondern erstmal ein toxisches Zwischenprodukt. Und das ist Acetaldehyd. Und dieses sammelt sich insbesondere in dem Verdauungsrohr an, weil dort sehr viele Enzyme aktiv sind, im Mikrobiom übrigens vom ganzen Verdauungsrohr, Enzyme aktiv sind, die diesen ersten Abbauschritt vollziehen können, also von Alkohol in Acetaldehyd, aber leider nicht den zweiten Schritt von Acetaldehyd in das harmlose Acetat oder in den harmlosen Essig. Und Essig können wir dann, das ist wie dann Essig vom Salatdressing, das können wir dann als Energiequelle nutzen. Aber dieser zweite Schritt wird im ganzen Verdauungsschritt ist eben nicht so, diese Enzyme sind hier nicht so vorhanden. Und so sammelt sich dieses toxische Acetaldehyd an, im Verdauungsrohr insbesondere, und kann dort dann, und das ist unumstritten, wirklich zu Chromosomenschäden führen, zu Schäden am Erbgutstrang, zu Mutationen regelrecht. Und das ist dann das, was das Krebsrisiko derart begünstigt. Und so, und nun um da zu deiner Frage zu kommen. Jetzt hat man gesehen, dass Schnäpse, besondere Schnäpse, also insbesondere so Liköre, Sherry, Calvados, also ich weiß nicht, ob du Calvados ist ja so aus besonders aus der, es kommt aus der Normandie, ein Schnaps, hergestellt aus der Vergärung von Äpfeln, aber auch Grappa zum Beispiel, dass diese Schnäpse besonders hohe Konzentrationen von Acetaldehyd enthalten. Also das klingt jetzt vielleicht verwirrend, aber Alkohol selber enthält teils auch schon das Abbauprodukt, ein sogenanntes freies Acetaldehyd im Alkohol schon selber. Und da kann man sich vorstellen, dass diese Schnäpse besonders giftig sind. Und das sieht man eben auch in Studien, die zeigen, dass in Ländern wie Frankreich, Ungarn, Italien, wo diese Schnäpse besonders häufig getrunken werden, die Krebsraten des oberen Verdauungstraktes auch auffallend hoch sind. Mhm. Und da muss man aber noch sagen, kommt noch hinzu, dass man Schnäpse, das ist vor allem auch so ein bisschen so in Amerika so, Schnäpse halt oft auch in einer Art und Weise trinkt, wie sie eher ungesund sind. Also ohne Essen. Man trinkt es vielleicht in einer Bar oder man trinkt mittags schon mal so einen Schnaps. Und es ist nicht dieses klassische Wein, ist ja dieses klassische, ich trinke das mit in Begleitung eines mediterranen, sehr heilsamen, gesunden mediterranen Kost zum Beispiel. Also da sind es sicherlich auch die Umstände, die dann auch zu diesen Beobachtungen führen, die zeigen, dass Schnäpse besonders stark mit Erkrankungen einhergehen.
Hast du denn weitere Tipps für uns, wie man sicherer trinken kann, wenn man jetzt nicht auf den Alkohol verzichten möchte, so wie ich?
Ja, na, ich denke, dass es gewisse Leute gibt, die auch nicht verzichten müssen. Es ist für jeden, glaube ich, so ein bisschen so eine Abwägung, nicht? Also zwischen Genuss und Risiko. Und ich denke, muss man auch klar sagen, dass es gewisse Leute gibt, die einfach viel weniger stark von einem Risiko betroffen sind. Und das sind eben so Leute wie du, ne? Also ich weiß ja, wie du trinkst, und vielleicht beschreibst du aber selber auch mal, wie du trinkst, weil damit man auch mal hört, wie ein risikoloses oder sehr risikoarmes Trinken.
Das weiß ich nicht, ob das risikoarm ist, das musst du mir dann sagen. Ich versuche unter der Woche überhaupt keinen Alkohol zu trinken, aufgrund des negativen Einflusses auf meinen Schlaf. Es gibt Ausnahmen, die dann eher gesellschaftlicher Natur sind, aber dann ist es wirklich der soziale Aspekt. Aber in der Regel versuche ich unter der Woche überhaupt keinen Alkohol zu trinken, rein aus dem Schlaf heraus. Am Wochenende versuche ich es auch möglichst zu vermeiden. Aber es gibt Konstellationen mit guten Freunden.
Na, Hadi, dann bleiben ja nicht mehr so viele Tage übrig.
Ja. Also du trinkst es nachts. Es ist nicht viel oder ist nicht häufig und regelmäßig. Ich glaube, das ist, ich bin fest davon überzeugt, regelmäßiges oder tägliches.
Das klingt nach einem vorbildlichen Trinker, Hadi.
Genau.
Der weder unter der Woche noch am Wochenende.
Nein, am Wochenende schon. Ja. Aber es, bei mir hängt es sehr stark von dem sozialen Umfeld ab. Ja, also mit wem bin ich zusammen? Sind das Menschen, die ich gerne um mich rum habe, mit denen ich gerne ein Glas Wein trinke oder zwei oder drei. Und aber es ist nie ausufernd, ich verliere nie das Bewusstsein oder die Kontrolle. Das habe ich auch bei der Buchvorstellung gesagt. Es ist
die, hey, Hadi, alle deine Freunde, mit denen du nicht trinkst oder wenig trinkst, die fragen sich jetzt, was habe ich falsch gemacht?
Die habe ich jetzt verloren.
Ja, genau.
Nein, aber das ist, also ich plädiere wirklich für den moderaten Umgang. Und wenn es wirklich läuft und man Spaß hat und es wirklich sehr gesellig ist, dann lasse ich es auch laufen. Ich weiß, dass ich den Preis dafür in der Nacht zahle und auch am nächsten Tag. Das ist so, es geht nicht an einem vorbei. Und je älter man wird, desto schlimmer wird dann der Folgetag. Aber ich versuche, die Dinge bewusst anzugehen. Und genauso wie ich bewusst Schokolade esse oder bewusst ein Eis esse, versuche ich sehr bewusst auch den Wein zu trinken. Bei mir ist es nur Wein, ich trinke kein Bier. Und versuche, Spirituosen oder härtere Dinge auf ein Minimum zu reduzieren, was irgendwie 1 bis 2 Mal im Jahr heißt. Und ich glaube, damit einen vernünftigen Umgang gefunden zu haben, aber ich hole mir von dir jetzt die Absolution.
Nein, aber genau darum geht es nicht. Du bist dir der Risiken bewusst.
Ja.
Ich kann den Satz nicht mehr genau merken, aber du vielleicht. Du hast in deinem Buch so einen wunderbaren Satz geschrieben, ich trinke noch, wohl wissend, dass es ein Zellgift ist, und das wertet es für mich sozusagen, das wertet fast den Genuss auf. Also so drückst du es nicht aus. Vielleicht kennst du den Wortlaut noch, dann würde ich ihn gerne nochmal hören.
Genau, also es ist ein Genussmittel, und wenn man das bewusst zu sich nimmt, ja, und nicht einfach sinnlos in sich reinkippt, glaube ich, hat das den Wert und den Effekt, den ich machen sollte. Ja, es ist genauso wie gesagt mit Zucker. Ja, ich versuche, mich zuckerarm zu ernähren, aber ich esse sehr bewusst Schokolade oder ein Eis oder ein Stück Kuchen. Oder meine Tochter hat Brownies gemacht und dann esse ich auch ein Stück Brownie, was voll mit Zucker ist. Aber solange ich das bewusst mache und mit Intention und den Moment dann auch genieße, ist es in Ordnung.
Ja, und ich denke, ich kann das voll und ganz unterstreichen. Ich denke, wenn Menschen in sich hineingucken, die allermeisten werden wissen, ob sie von einer gewissen Abhängigkeit betroffen sind oder nicht. Und wer das nicht weiß, vielleicht kann ich da auch noch ein Wort zu sagen.
Ja, bitte.
Ich denke, ein Kennzeichen, denke ich, ist, dass man tagsüber, das heißt nicht, dass man morgens schon unbedingt gleich an den Alkohol denkt oder so, aber dass man tagsüber so gegen Ende des Abends, wenn der Arbeitstag so langsam sich zu Ende neigt, dass man da schon so eine gewisse Vorfreude auf das Glas entwickelt, das einen erlöst, das einen von dem Stress erlöst. Und das ist schon etwas, was ich selber bei mir selber auch erkannt habe, dass ich mit einem Glas Wein nach dem Arbeitsstress diesen Stress sehr gut, sehr effizient und sehr schnell und natürlich auch mit jeder Menge Genuss, ich habe ja auch den Wein geliebt und den Geschmack vom Wein, sehr gut in den Griff bekommen habe. Und mir haben dann diese 2 Gläser, manchmal auch 3 oder so, auch gereicht. Bin nie darüber hinausgegangen. Was ja beim klassischen Alkoholismus ist, ist ja dann oft so, dass du dann sowas hast wie Kontrollverlust, nicht? Dann geht's dann erst richtig los. Aber es ist trotzdem natürlich eine Form von Abhängigkeit und von etwas, worauf du dich drauf freust. Und auch wenn du ihn, wenn er nicht da ist, der Alkohol, wenn ich meine, ich habe auch monatelang nicht getrunken, zum Beispiel meine Frau schwanger war oder so, und habe ich mitgemacht und dann halt 9 Monate nicht getrunken. Aber dann auch insbesondere so, wenn man regelmäßig trinkt und das dann auch mal wieder Tage nicht trinkt, dass man dann so das Gefühl hat, es fehlt einem was. Ich finde, das sind für mich so Anzeichen dafür, dass man sich zumindest die Frage stellen sollte, ja, was fehlt dir denn jetzt eigentlich? Und was ist denn jetzt eigentlich der Grund, weshalb du dich so auf diesen erlösenden Schluck, diese Entspannung freust? Und ich finde, diese Frage sollte man sich dann ehrlich vorlegen, weil, ich denke, es ist wichtig, weil Alkohol bei vielen Menschen auch wirklich ein ernsthaftes Problem löst, effektiv löst. Und das ist der Grund, weshalb sie trinken. Es gibt ja einen Grund, weshalb sie trinken und auch eine gewisse Abhängigkeit entwickeln, auch wenn sie nicht gleich alkoholkrank sind. Und der Grund ist für manche, Und ich würde mich dazu zählen, dass sie sehr gut ihren Stress runterregulieren können, ohne irgendwelche nachteiligen Effekte. Also ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich schlecht geschlafen habe. Ich hatte keinen Kater oder solche Sachen und so weiter. Das heißt, es war einfach ein sehr gutes Mittel, meinen Stress nach der Arbeit sehr gut runterzufahren. Und für andere Menschen ist es vielleicht ein Mittel gegen Einsamkeitsgefühle. Oder, was natürlich auch häufig ist, auf einer Party, man sagt ja auch Liquid Courage. Liquid Courage, also flüssiger Mut. Mhm. Also ein Mittel, einfach lockerer zu werden. Ein Mittel, sozialer zu werden. Den Abend gemütlicher zu gestalten. So, und hier kann man sich schon auch fragen, wenn das so ist, dass ich das nur noch, bestimmte Situationen eigentlich nur noch gut in den Griff bekomme, indem ich etwas trinke, dann denke ich, spätestens an dem Punkt sollte man sich fragen, gibt es nicht andere Methoden? Zum Beispiel in meinem Fall, gibt es nicht andere Methoden, diesen Stress in den Griff zu bekommen? Produktivere Methoden, die diesen Stress, ich würde sogar sagen, wirklich in den Griff bekommen, statt sie einfach nur wegzutrinken. Und zum Beispiel habe ich ganz einfach mein Glas Alkohol durch ein abendliches kleines Workout ersetzt. Also ich gehe dann runter in meinen Keller und fast jeden Abend mache ich dann zumindest so eine halbe Stunde, idealerweise auch so eine Dreiviertelstunde, einfach so ein gewisses Krafttraining. Und danach meist noch eine Sauna. Mhm. Also ich habe das Glück, dass in meinem Keller ist eine kleine Sauna, insofern ist das logistisch praktisch. Und danach habe ich meinen Stress auch in den Griff bekommen. Also ich fühle mich wirklich entspannt. Ich würde sogar sagen, entspannter, besser als mit Alkohol. Mhm. Und ich denke, dass es für manche Leute, die das bei sich selber beobachten, was ich eben beschrieben habe, wirklich eine gute Sache ist, sich einfach mal diese Frage vorzulegen, welches Problem löst Alkohol für mich? Und wie kann ich es besser lösen? Wie kann ich es wirklich lösen?
Sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Es gibt ja auch mittlerweile gute alkoholfreie Alternativen, die gewisse Bitterstoffe haben oder Bitters haben, die alkoholähnlich schmecken, aber keinen Alkohol enthalten. Ein Freund hat mir selbstgemachten Kombucha gegeben. Der ist so feinperlig und finde ich, kann eine gute Alternative sein. Und dadurch, dass es fermentiert ist, freuen sich die Darmbakterien auch darüber. Das ist eine sehr gute Sache. Was, wenn wir beide uns unterhalten, kann das immer ausarten in stundenlange Deep Dives oder Rabbit Holes, wie man so schön sagt. aber ich möchte dich gerne zum Schluss nochmal fragen, hast du für unsere Hörer Tipps, wie sie vernünftig oder verantwortungsvoll mit Alkoholkonsum umgehen können?
Na, ich denke, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Typen von Menschen. Ich denke, es gibt so Typen wie du, die schon sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich denke, ein Hauptkriterium, und das sieht man an dem Unterschied, wie du mit Alkohol umgehst versus wie ich früher mit Alkohol umgegangen bin, ist, gehört Alkohol irgendwie zu meinem Alltag dazu? Ja oder nein? Mhm. Und ich glaube, wenn man diese Frage ehrlich mit Nein beantworten kann, wie du, wie zum Beispiel meine Frau auch, die trinkt manchmal, wenn sie ausgeht oder mit Kollegen zusammen ist, manchmal trinkt sie dann auch 3 Bier oder so. Nur dann kommt sie zurück nach Hause und für sie spielt Alkohol einfach keine Rolle mehr. Mhm. Sie denkt nicht daran, abends sehnt sie sich nicht danach, es ist für sie es gehört einfach nicht dazu. Und wenn es wochenlang ohne Alkohol, dann fehlt ihr auch nichts. Das ist einfach ganz normal und dann trinkt sie halt mal wieder was. Mhm. Und es erstaunt, fast muss man sagen, ich finde es fast aus meiner Sicht erstaunlich, dass es vielen Leuten derart gut gelingt, mit einer letztlich Droge und vielen Leuten abhängig machenden Droge so gut umzugehen. Es ist auch eine erstaunliche Leistung, finde ich. Und teilweise denke ich, haben wir es schon auch geschafft in unserer Kultur, den Alkohol, diese Bestie namens Alkohol, sage ich jetzt mal, zu domestizieren. Mhm. Das ist schon, das muss man auch mal sagen, bei all den Problemen, es ist uns schon gelungen, in erstaunlich hohem Maße relativ vernünftig mit Alkohol umzugehen, angesichts der Tatsache, dass er allgegenwärtig ist. So, aber dann gibt es eben auch eine relativ, zum Glück, kleine Gruppe von Menschen. Und das sind aber, wir sprechen jetzt schon auch in absoluten Zahlen schon über Millionen von Menschen. Also so klein ist es dann auch wieder nicht. Aber es ist eine Minderheit, die eindeutig abhängig sind. Und ich denke, für diese Menschen geht, stell dir einfach mal diese Frage, ob du nicht auch ohne kannst. Und ich, was jetzt, glaube ich, insgesamt neu ist, dass diese Abhängigkeit und der Schaden, der von Alkohol ausgeht, eben schon viel, viel früher anfängt, als wir früher gedacht haben, nicht? Also wir haben ja früher immer so über Leberzirrhose gesprochen und was weiß ich, vielleicht als Mediziner vom Korsakow-Syndrom, wo dann der Hippocampus, besagte Hippocampus, diese Gedächtnisstruktur im Kopf vollkommen lädiert ist und die Leute, das Gedächtnis vollkommen zerstört ist im Grunde. Und das Bemerkenswerte ist, dass wir dieses in leichter Form eben nun wieder sehen, mit besseren Verfahren, mit Kernspintomographie und so weiter, dass man eben leichte Formen von Korsakow, also von Hippocampus-Schrumpfung, wie gesagt, eben schon bei 1 bis 2 Drinks täglich sieht, dass man schon das gestiegene Krebsrisiko bei 1 Glas täglich auf jeden Fall schon sieht, dass man die leichte Verfettung, also nicht eine Leberzirrhose, aber eine leichte Verfettung schon bei einem moderaten Konsum, wenn er nur langfristig genug ist, sieht. Und man muss sagen, dass es für viele, wenn sie den Alkohol aufgeben, dass es für viele dann wie eine Befreiung ist. Also viele, die wirklich sagen, wow, ich fühle mich so viel besser, mein Schlaf ist besser, die Darmflora erholt sich. Wir wissen, dass Alkohol die Muskeln und Knochen schwächt, die können sich erholen und so weiter. Und das heißt, dass für viele, wenn sie eben diese Chance ergreifen, einfach mal sein zu lassen mit dem Alkohol, dann eben auch die Chance bekommen zu sehen, wie großartig es für viele sein kann, entweder kürzer zu treten oder den Alkohol ganz aufzugeben. Und dazu gehört auch diese Befreiung von dieser gewissen Abhängigkeit, wie ich sie beschrieben habe, in meinem Fall abends als Stressmittel. Ich bin jetzt frei davon. Mhm. Könnte man sagen, ja, okay, du bist jetzt abhängig von deinem Krafttraining. In gewisser Weise bin ich das. Ja, genau, nicht mit zumindest langfristig positiven Nebenwirkungen.
Bas, ja. Vielen Dank für diesen spannenden Austausch und dass du nochmal in den Podcast gekommen bist. Du machst wirklich großartige Dinge, indem du wirklich tief recherchierst und den Ernährungskompass geschrieben hast, der wirklich vielen, vielen Menschen weitergeholfen hat, sich ein bisschen bewusster zu ernähren und mehr über ihre Ernährung und die Nahrungsmittel zu erfahren, die sie sich antun. Auch vielen Dank für den Kompass für die Seele, der wirklich ein Buch für die Seele ist, wie der Titel es schon sagt, und einem hilft, mit Stress umzugehen. Das seelische Gleichgewicht, was wir alle suchen zu finden, hat mir sehr geholfen, aber ich bin immer noch auf der Suche, weil die mentale Gesundheit oder mentale Fitness, wie ich sie nenne, wirklich eine komplexe Thematik ist. Aber da hat dein Buch wirklich viel weitergeholfen. Dein Buch zu Alkohol wird sicherlich auch vielen Menschen große Freude bereiten und viel Information bereitstellen, die du in stundenlanger Recherche herausgefunden hast und das sicherlich ein weiteres Highlight werden wird. Und ich freue mich schon sehr auf dein nächstes Buch, was eins meiner Lieblingsthemen, Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel behandelt. Also stellvertretend für viele, viele Menschen da draußen, vielen Dank, Bas, für das, was du tust. Es ist wichtig für uns alle und macht uns zu besseren Menschen. Und nochmal vielen Dank für deine Zeit, dich mit mir auszutauschen.
Ja, danke, Hadi. Ich kann das nur voll und ganz also zurückgeben. Es macht mir immer Spaß. Vielleicht nur ganz kurz, weil du die Bücher erwähnt hast. Der Ernährungskompass, fast alles, was da drin steht, konnte ja so stehen bleiben von dieser Ursprungsausgabe 2018. Das Einzige, was ich wirklich komplett umgeschrieben habe, vor mehr als einem Jahr, glaube ich, war das, ist das Alkoholkapitel. Mhm. Und also möchte ich doch nochmal sagen, für alle jene, die eine alte Ausgabe von dem Ernährungskompass haben, dass sich hier der gesamte Tenor der Forschung sich hier verändert hat, dass diese Empfehlungen, diese Einschätzungen in dieser alten Ausgabe nicht mehr gelten. Ich habe das inzwischen umgeschrieben. Ich habe deswegen, um darauf aufmerksam machen, dass sich die Situation verändert hat, ja auch eigens jetzt nochmal extra die Sache recherchiert für das neue Alkoholbuch. Und ich würde aber trotzdem nochmal dazu sagen, nicht, weil es hier dann klingt, oh, muss ich jetzt das neue Alkoholbuch von Bas kaufen? Nein, musst du nicht. Also ich habe auch ein ausführliches Alkoholvideo auf YouTube, das die neuen Befunde zusammenfasst, die neuen Einschätzungen. Und das kannst du dir ganz einfach gratis auf YouTube angucken.
Genau, ich kann den YouTube-Kanal generell empfehlen. Es sind immer spannende Inhalte, auch zu Supplementen und neuesten Erkenntnissen in der Medizin und Wirtschaft. In diesem Sinne, Bas, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Adi.
Die Fakten der Folge.
Alkohol ist seit Jahrtausenden Teil unserer Kultur, von den alten Griechen bis zu modernen Gesellschaften. Dennoch ist es wichtig zu erkennen, dass es sich um eine Droge handelt, die gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Das gesellschaftliche Bild von Alkohol als normalem Genussmittel lässt leicht vergessen, dass es mit Risiken verbunden ist. Auch moderater Konsum wie 1 bis 2 Drinks täglich kann das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Hirnschrumpfung und Demenz erhöhen. Neuere Studien zeigen, dass bereits dieser moderate Konsum die Gesundheit negativ beeinflussen kann, insbesondere das Gedächtnis und die Gehirnstruktur. Es gibt keine sichere Menge an Alkohol. Bereits moderater Konsum kann das Risiko für verschiedene Krebsarten, zum Beispiel Mund-, Rachen-, Darm- und Brustkrebs, erhöhen. Der Zusammenhang zwischen Alkohol und Krebs ist besonders stark im Bereich des Verdauungstrakts und bei übermäßigem Konsum auch in Bezug auf das Brustkrebsrisiko bei Frauen. Viele Menschen berichten von einer erheblichen Verbesserung ihrer Lebensqualität, wenn sie auf Alkohol verzichten. Die Gesundheit von Leber, Darm und Schlafqualität kann sich deutlich verbessern. Alkohol als Stressbewältigungsinstrument kann durch andere, gesündere Alternativen wie Sport ersetzt werden, was langfristig zu einer besseren körperlichen und psychischen Verfassung führt. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Vielen Dank, dass ihr auch in der Weihnachtszeit wieder eingeschaltet habt und sogar an Weihnachten Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin seid. Denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen. Gerade zu Weihnachten ist es besonders wichtig, auf uns selbst und unsere Liebsten zu achten. Ich wünsche euch allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann im kommenden Jahr in neuer Frische wieder.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Probiotika und Ballaststoffe nach den Feiertagen. Probiotika und Ballaststoffe spielen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Verdauung, besonders nach einer Zeit, in der man oft schwere, fettreichere und zuckerhaltigere Lebensmittel zu sich nimmt, wie es in der Weihnachtszeit der Fall ist. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die in ausreichender Menge positive gesundheitliche Effekte haben, insbesondere auf die Darmflora. Einige natürliche Quellen von Probiotika sind zum Beispiel Joghurt, Kefir, Sauerkraut oder Kombucha. Ballaststoffe sind unverdauliche Bestandteile pflanzlicher Lebensmittel, die eine wichtige Rolle bei der Förderung einer gesunden Verdauung spielen. Also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse oder auch Früchte wie Äpfel, Birnen, Beeren und Bananen. Eine Kombination aus Probiotika und Ballaststoffen kann besonders vorteilhaft für die Verdauung sein. Während Probiotika helfen, das Gleichgewicht der Darmbakterien zu fördern, liefern Ballaststoffe die nötige Nahrung für diese guten Bakterien, sodass diese in der Lage sind, sich optimal zu vermehren und ihre Funktion im Darm auszuführen. Hier ein paar praktische Tipps, wie ihr das Ganze in euren Alltag integrieren könnt. Mischt zum Frühstück Joghurt oder Kefir mit frischem Obst und Vollkornmüsli für ein nährstoffreiches Frühstück. Ergänzt euer Mittagessen mit einer Portion Hülsenfrüchte, zum Beispiel Linsensuppe oder Bohnen, und einem grünen Salat. Und bereitet euch abends eine Gemüsepfanne oder ein Gericht mit Vollkornreis oder Quinoa zu, um die Ballaststoffaufnahme zu steigern. Wenn ihr zwischendurch Lust auf Snacks bekommt, dann sind Nüsse, Samen oder frisches Obst dafür ausgezeichnet. Also mein Random Reminder diese Woche: Probiotika und Ballaststoffe nach den Feiertagen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.